Der Predigttext für diesen Sonntag heute, der reiht sich ein in zwei Predigttexte aus der Adventszeit, wo ich selber dran war, nämlich der zweite und der dritte Advent. Vielleicht erinnert ihr euch auch noch daran. Die Weihnachtszeit ist ja auch noch nicht so ganz vorbei. Wir haben zwar nicht mehr die Kerzen angemacht beim Weihnachtsbaum, aber eigentlich geht ja die Advents- oder die Weihnachtszeit noch bis Ende Januar. Heute ist der zweite Sonntag oder der erste Sonntag nach Epiphanias. Epiphanias ist ein Fremdwort für uns. Es bedeutet Offenbarung oder Erscheinung des Herrn und wird gefeiert im Zusammenhang mit den heiligen drei Königen. Und das geht noch bis Ende Januar, die Sonntage nach Epiphanias. Und wenn dieser Predigttext heute den Bogen schlägt zu der Zeit im Advent, dann passt das eigentlich auch ganz gut zusammen. Ich will euch nochmal helfen mit eurer Erinnerung am zweiten Advent. Da ging es in der Predigt um die 10 Brautjungfern, von denen 5 klug waren und vorgesorgt hatten. Und die anderen 5 waren nicht so klug und hatten das eben nicht getan. Und in dem Gottesdienst wurden auch 3 Kinder getauft. Das ist ja etwas, was wir sonst immer am letzten Sonntag im Anschluss an den Gottesdienst machen. Und vielen ist das dann auch nicht so präsent, weil meistens nur die Tauffamilien teilnehmen. Aber in dem Gottesdienst war es eben für alle sichtbar, dass wir Kinder taufen. Und in der Predigt habe ich auch versucht, darauf einzugehen, dass natürlich zu der Taufe, wenn wir Kinder taufen, auch der persönliche Glaube an Jesus Christus dazu kommen muss und dass wir alle da in der Verantwortung stehen. Dennoch blieb nach diesem Gottesdienst bei manchen die Frage offen oder sie wurde wieder neu angerührt: Ist es eigentlich richtig, dass wir Kinder taufen, die ja noch gar kein eigenes Bekenntnis ablegen können? Ist das biblisch? Braucht es nicht erst eine klare und bewusste Glaubensentscheidung, auf die dann die Taufe als Bestätigung folgt? Da der Predigttext für diesen Sonntag heute auch eine Taufe zum Inhalt hat, nämlich die Taufe von Jesus, möchte ich die Gelegenheit nutzen, um über ein mögliches Taufverständnis zu predigen. Und somit schließt dieser Predigttext auch an den Predigttext vom dritten Advent an, denn da ging es um Johannes den Täufer und heute hören wir sozusagen die folgenden Verse, wo dann von der Taufe Jesu berichtet wird. Und zwar im Matthäus-Evangelium Kapitel 3, die Verse 13 bis 17 und ich habe die Übersetzung Hoffnung für alle ausgesucht. Auch Jesus kam aus seiner Heimat in Galiläa an den Jordan, um sich von Johannes taufen zu lassen. Aber Johannes versuchte, ihn davon abzubringen. Eigentlich müsste ich doch von dir getauft werden und nun kommst du zu mir? Jesus erwiderte: Lass es jetzt so geschehen, denn wir müssen alles tun, was Gott will. Da gibt es eine Fußnote, wortwörtlich heißt es: Denn so ist es für uns richtig, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da gab Johannes nach. Gleich nach der Taufe stieg Jesus wieder aus dem Wasser. In diesem Augenblick öffnete sich der Himmel über ihm und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabkommen und sich auf ihm niederlassen. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel: Dies ist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Gott segne sein Wort an uns allen. Ich habe mir folgende Fragen gestellt, als ich diesen Text gelesen habe. Warum hat Jesus sich taufen lassen? Und ist die Taufe durch Johannes dieselbe wie die Taufe, die Jesus dann, mit der Jesus seine Jünger beauftragt hat? Welche Taufe ist denn eigentlich die richtige? Die Kindertaufe oder die Erwachsenentaufe? Ist eine Wiedertaufe im Erwachsenenalter notwendig oder ist sie, wie viele es in der Reformation gesagt haben, Sünde? Diese und andere Überlegungen zum Thema Taufe möchte ich heute mit euch teilen und vielleicht ist es auch für euch ein Anstoß, neu über das Thema nachzudenken. Ich komme zum ersten Punkt: Kindertaufe oder Erwachsenentaufe. Die Kindertaufe, die wird nachweislich seit dem frühen Christentum praktiziert, nämlich wir finden Beweise dafür im späten 2. Jahrhundert nach Christus, nicht in der Bibel, aber in außerbiblischen Quellen, zum Beispiel bei Tertullian oder Origenes, gibt es Hinweise darauf, dass zu dieser Zeit schon Kleinkinder getauft wurden. Und das hat sich, auch damals gab es da schon Widerstände, aber es hat sich trotzdem weiter durchgezogen durch die mittelalterliche römisch-katholische Kirche, aber dann hat sich ja auch die orthodoxe Kirche, also eine Kirche, die eher im Osten Europas ausgebreitet hat, auch dort ist die Kindertaufe seitdem Praxis. Im Neuen Testament, und das ist das Interessante, gibt es keinen direkten Hinweis auf die Taufe eines Kindes. Es wird lediglich davon berichtet, dass sich ganze Häuser haben taufen lassen. Zum Beispiel in der Apostelgeschichte Kapitel 16 wird von der Lydia berichtet, die sich mit ihrem ganzen Haus taufen ließ. Oder auch der Kerkermeister, wo Paulus und Silas dann befreit wurden aus dem Gefängnis. Auch der ist zum Glauben gekommen und hat gefragt, was soll ich tun? Und er hat sich mit den Seinen, so heißt das, taufen lassen. Und man kann davon ausgehen, dass damit alle gemeint waren, die in den Häusern gewohnt, gelebt und zum Teil eben auch gearbeitet haben. Aber ein richtiger Nachweis oder Beweis für die Kindertaufe ist das nicht. Andere, die für die Kindertaufe sind, die verwenden die Hinwendung Jesu zu den Kindern, als er sie segnete, als ein Argument für die Kindertaufe. Also, dass Jesus die Kinder hat zu sich kommen lassen und sie nicht hinausgestoßen hat. Aber dort ist ja auch nicht explizit von einer Taufe die Rede. Ich selber könnte mir vorstellen, dass die Taufe als Zeichen der Zugehörigkeit zu einer christlichen Gemeinschaft gerade unter den Judenchristen, also die, die jüdisch waren und dann aber zum Glauben an Jesus Christus gefunden haben, ähnlich verstanden wurde wie das Bundeszeichen der Beschneidung, das ja auch am 8. Tag nach der Geburt bei jüdischen Jungen durchgeführt wurde und immer noch wird, also auch zu einem Zeitpunkt, wo es nichts mit dem eigenen Zutun zu tun hat. Es ist ein Zeichen, das Gott den Menschen schenkt, ein Zeichen der Zugehörigkeit. Und nach diesem Verständnis ist die Taufe, genauso wie die Beschneidung, ein Zeichen, das Gott den Menschen für seinen Bund mit ihnen gegeben hat. Und das ist völlig unabhängig von unserem Zutun. Und so gesehen, und das sagen alle Verteidiger der Kindertaufe, ist die Taufe ein Zeichen der Gnade, ein Zeichen dafür, dass Gott uns zuerst geliebt hat, ohne unser Zutun. Er ist der Handelnde in der Taufe und nicht wir. Er nimmt uns an, noch bevor wir ihn annehmen. Dieses Verständnis der Taufe als ein Zeichen der Gnade Gottes ist heute noch das wichtigste Argument bei der Verteidigung der Kindertaufe. Es ist ein Sakrament, eine heilige Handlung, die wir als Geschenk Gottes bekommen haben. In den Unruhen der Reformation entstand auch eine Unruhe um das Thema Kindertaufe. Also ich denke, das ist immer wieder aufgeworfen worden, aber zu Zeiten der Reformation besonders. Luther hat ja sehr viel in Frage gestellt, was so die mittelalterliche Kirche an Ritualen mit sich gebracht hatte. Und ich denke, er hat auch gesehen, und viele andere auch, dass die Kindertaufe eben eine Gefahr mit sich bringt, nämlich, dass man es auf diesem äußerlichen Schritt beruhen lässt. Und dass die Getauften sich später gar nicht, so hat es einer gesagt, als würdig erweisen, dieses Zeichen der Gnade und Zugehörigkeit zur christlichen Glaubensgemeinschaft zu tragen. Und für viele war klar, zur Taufe muss der lebendige Glaube hinzukommen. Das ist das Zeugnis der Bibel und darauf soll Wert gelegt werden. Auf das Angebot der Gnade Gottes muss die Antwort des Menschen kommen, ja, ich danke dir für diese Gnade, ich möchte diese Gnade annehmen. Ich möchte daran glauben und daraus leben. Und darum hat ein anderer Martin, nicht Martin Luther, sondern Martin Bucer, ein Mann aus dem Elsass, zwar die Kindertaufe in der Zeit der Reformation nicht abgeschafft, aber er hat die Konfirmation eingeführt, beziehungsweise den Konfirmandenunterricht. Und er hat das sogar zuerst in Hessen getan. Man kann sagen, die Konfirmation hat hier, oder auch der Konfirmandenunterricht hat hier in Hessen seinen Ursprung. Und zwar eben zurückreichend bis zur Zeit der Reformation. Und diese Praxis haben wir ja auch heute noch in den evangelischen Kirchen und ähnlich oder vergleichsweise dazu die Firmung in den katholischen Kirchen. Aber der Streit um die Richtigkeit der Kindertaufe zur Zeit der Reformation hat etwas ganz Schlimmes hervorgebracht, ein dunkles Kapitel in der Geschichte der Christenheit. Ich weiß gar nicht, ob so viele das wissen. Die Kreuzzüge werden immer mal wieder genannt als dunkles Kapitel. Aber es gibt noch ein weiteres dunkles Kapitel. Und zwar war das im Zuge der Reformation die Verfolgung der sogenannten Wiedertäufer, der Baptisten. Im Englischen Baptism ist die Taufe und die Baptisten, heute sprechen wir eigentlich nur noch von Baptisten oder baptistischen Gemeinden, das waren die sogenannten Wiedertäufer, weil sie nämlich die Kindertaufe abgelehnt haben und gesagt haben, man muss erwachsen sein und erst ein Glaubensbekenntnis ablegen und sich dann taufen lassen. Und wenn da Leute waren, die schon als Kind getauft waren, dann haben die gesagt, das ist keine gültige Taufe gewesen, also ihr müsst euch nochmal taufen lassen. Und das Schlimme ist, dass die großen Kirchen die Wiedertäufer damals ja verfolgt haben. Und ich denke, das ist ein ja, sehr dunkles Kapitel in der Geschichte der Christenheit. Und ich weiß gar nicht, ob es da irgendwann mal eine Entschuldigung gegeben hat. Aber ich denke, an der Stelle müssen wir darüber sprechen und auch sagen, dass das nicht richtig war. Und da kommen wir eigentlich auch schon zu der zweiten Frage. Muss man sich als Erwachsener erneut taufen lassen oder ist Wiedertaufe Sünde? Ich bin mal mit dem Thema Wiedertaufe konfrontiert worden und da wurde mir gesagt, das ist Sünde. Und dann habe ich mich da ein bisschen damit auseinandergesetzt, um erstmal zu verstehen, warum jemand sagt, dass das Sünde ist. Martin Luther sah, das hatte ich ja gerade schon erklärt, in der Taufe Gott als den Handelnden an und verstand darum die Taufe als Sakrament, als eine heilige Handlung. Also Gott ist der Handelnde. In der Taufe schenkt Gott dir seine Gnade. Und darum sah Martin Luther es als erwiesen an, dass diejenigen, die sich im Erwachsenenalter nochmal taufen lassen, die Gnade Gottes ablehnen. Dass sie im Grunde genommen sagen, das, was Gott mir schon in der Kindertaufe geschenkt hat, das ist nichts wert, sondern es wird erst etwas wert, wenn ich selber Ja sage und sage, ich glaube und mich da, als Folge dessen taufen lasse. Darum hat Luther und viele andere seiner Zeit gesagt, sich nochmal taufen zu lassen, also die Wiedertaufe, ist es Sünde, weil man sich sozusagen gegen Gottes Handeln entscheidet. Ich persönlich würde so weit nicht gehen. Diejenigen, die ich kennengelernt habe und die ich kenne, die sich nochmal haben taufen lassen, die haben das ganz sicher nicht aus dem Bewusstsein herausgetan, dass sie damit Gottes Gnade ablehnen, sondern im Gegenteil. Sie haben es getan, weil in ihnen der lebendige Glaube entfacht wurde und weil sie diesen lebendigen Glauben nun mit der Taufe besiegelt wissen wollten. Die Wiedertaufe geschieht also bei den meisten Menschen, zumindest bei allen, die ich kennengelernt habe, und ich habe einige kennengelernt, die das getan haben, die geschieht aus einer aktuell brennenden Sehnsucht heraus, den eigenen Glauben zu besiegeln und mit der erneuten Taufe festzumachen. Aus meiner Sicht ist die Wiedertaufe keine Sünde, aber sie ist auch nicht notwendig. Sünde ist doch alles, was uns von Gott wegzieht, was uns von ihm trennt, was seinem Ansehen und seiner Ehre schadet. Aber ob das tatsächlich mit der Wiedertaufe geschieht, das wage ich zu bezweifeln. Von daher würde ich mich an der Stelle von Martin Luther distanzieren wollen. Er hat auch eine Schrift geschrieben von der Wiedertaufe an zwei Pfarrherren, wo er das alles beschreibt, warum die Wiedertaufe Sünde ist. Aber an der Stelle würde ich mich davon distanzieren wollen. Fakt ist aber, und das glaube ich auch, dass es einer Wiedertaufe nicht bedarf. Es ist nicht notwendig, um gerettet zu werden. Hier würde ich mir dann von der anderen Seite, nämlich von den Baptisten und allen baptistischen Freikirchen, eine Öffnung der eigenen Tauftheologie wünschen. Es gibt auch schon einige Freikirchen, zum Beispiel den Bund freier evangelischer Gemeinden, also die FEGs, die keine Wiedertaufe verlangen. Die haben das auch lange Zeit gemacht, aber die haben sich mit dem Thema auseinandergesetzt und sie haben folgenden Standpunkt entwickelt, jetzt zitiere ich, wenn jemand bereits als Säugling getauft wurde und aufgrund einer vor Gott getroffenen Gewissensüberzeugung darin seine Taufe sieht, wird diese Überzeugung geachtet. Und das finde ich einen wunderbaren Schritt in die richtige Richtung. Was haben wir davon, wenn wir uns gegenseitig be- und verurteilen, obwohl wir alle doch nichts anderes in uns tragen als die Sehnsucht, Gott näher zu kommen, Jesus Christus nachzufolgen, vom Heiligen Geist erfüllt zu sein. In diesem Statement, in diesem Standpunkt entdecke ich diese Achtung und den Respekt und auch eine gewisse Demut gegenüber dem jeweiligen Glauben des Einzelnen. Und das finde ich persönlich vorbildlich. Diesen Schritt würde ich mir auch von den großen Kirchen, der evangelischen, der katholischen Kirche, gegenüber den Freikirchen wünschen, dass wir aufhören, einander eben zu verurteilen und immer nur davon ausgehen, dass wir selber die richtige Lehre haben, sondern dass wir miteinander ins Gespräch kommen, weil ich glaube, dass es viel mehr Gemeinsamkeiten gibt, als wir denken. Wer biblisch getauft ist, und das heißt auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und wer einen lebendigen Glauben an diesen dreieinigen Gott hat, der muss sich nicht nochmal taufen lassen. der aktiviert sozusagen diese Gnade, die er in der Kindertaufe zugesprochen bekommen hat. Aber wer das getan hat, der ist auch nicht sündhaft geworden oder hat etwas Falsches gemacht. Wer aber verlangt, sich nochmal taufen zu lassen und dass nur die Erwachsenentaufe die richtige ist, ich finde, der pocht auf menschengemachte Regeln und Gesetze. Und ich glaube, das ist das größte Problem unter uns Menschen und eben auch unter uns Christen, dass wir Menschen immer wieder dazu tendieren, Regeln und Gesetze aufzustellen, weil sie uns ein Gefühl der Geborgenheit und der Sicherheit vermitteln. Aber sobald diese Gesetze und Regeln und auch Dogmen, also Lehrinhalte, anfangen, das Vertrauen zu ersetzen, wird unser Glaube ein toter Glaube. Die Lehre soll ein Gerüst sein, aber es soll nicht zu einer festen Mauer werden, die uns von anderen trennt und die sozusagen keinen Austausch mehr möglich macht. Dann fangen wir nämlich an, Religion zu bauen, und Religion ist etwas Totes, etwas ja nicht Lebendiges. Unser Auftrag ist, Gottes Reich zu bauen aus lebendigen Bausteinen, aus lebendigen Nachfolgerinnen und Nachfolgern. Die Gefahr bei der Betonung der Erwachsenentaufe in Verbindung mit dem eigenen Glaubensbekenntnis ist außerdem, dass der eigene Intellekt, das eigene Verstehen und Handeln eine zu große Bedeutung bekommen. Das muss nicht so sein, aber das kann sein. Also diese Gefahr besteht auf jeden Fall, dass man eine fromme Überheblichkeit entwickelt, dass immer die eigene Erkenntnis, das eigene Verstehen einem so ein Gefühl des Stolzes verschafft. Aber darum geht es nicht. Wir sind alle aus Gnade erkauft. Es ist ganz egal, wie klug du bist, was dein Intellekt in dir hervorbringt. Es geht darum, dass wir Gottes Gnade annehmen. Und Gott liebt jeden Menschen. Fakt ist, und ich denke, da sind wir uns auch einig, dass die Taufe allein, und da ist es ganz egal, ob als Kind oder als Erwachsener, nicht die Heilsgewissheit schenkt, die ein Mensch braucht. Die Heilsgewissheit entspringt nur aus einer bewussten Hinwendung zum Glauben. Und damit diese Hinwendung überhaupt entsteht oder auch bestehen bleibt, dazu braucht es die Gemeinschaft der Christen. Darum glaube ich auch, dass keiner allein seinen Glauben leben kann. Es ist die Aufgabe von Familien, von Eltern ihren Kindern gegenüber, von Paten ihren Patenkindern gegenüber, aber auch von den Verwandten, für die Kinder in den großen Familienverbänden und sogar von jedem Einzelnen hier in unserer Gemeinde, allen Kindern und Jugendlichen und sogar uns selbst gegenüber, dass wir in diesem Glauben stehen bleiben, dass wir uns immer wieder zu Gott hinwenden, dass wir immer wieder im Austausch darüber bleiben, wie wir in der Nachfolge leben können. Wir alle tragen Verantwortung, unsere Kinder und die Kinder anderer zum Glauben zu erziehen. Da können wir nicht in der Kinderkirche sagen, ich bin jetzt schon ein alter Mensch und das sind nicht meine Kinder, das ist mir egal. Wir alle tragen Verantwortung dafür, dass die Kinder, die in die Kinderkirche gebracht werden, dass sie einen lebendigen Glauben finden, dass sie irgendwann zu Gott sagen können, Papa, lieber Vater. Und diese Verantwortung tragen wir auch den Jugendlichen gegenüber. Wer seinen Kindern Freiheit lassen will, sich zu entscheiden, das gibt es ja heute immer mehr, der steht in der Verantwortung, den christlichen Glauben auch vorzuleben oder zumindest dem Kind eine Chance zu geben, den christlichen Glauben kennenzulernen. Und darum ist jedes Gemeindemitglied gefragt, diesen Glauben vorzuleben. Und auch wenn wir Erwachsene oder religionsmündige Menschen, also religionsmündig ist man im Alter von 12 bis 14 Jahren, deshalb auch in diesem Alter die Konfirmation, auch wenn wir Erwachsene und religionsmündige Menschen taufen, dann bleibt diese Verantwortung bestehen. Nur weil ein Mensch als Erwachsener zum Glauben findet und sich taufen lässt, ist er damit doch nicht abgesichert, dass ab da irgendwie nichts mehr schiefgehen kann, dass man nicht mehr vom Glauben abkommen oder einen falschen Weg einschlagen kann. Wir tragen immer und zu jeder Zeit Verantwortung füreinander. Genauso wie wir es vorhin in der Schriftlesung gehört haben, so wie Paulus die Christen nicht nur in Ephesus oder in Philippi, sondern überall ermutigt hat. Habt Acht aufeinander. Schätzt einander höher als euch selbst ein. Dient einander. Das gilt für jeden von uns. Aber da, wo wir übereinander urteilen und sagen, du musst so oder so glauben oder die Taufe ist falsch und die Taufe ist richtig, Ich glaube nicht, dass das hilfreich ist für unser Miteinander. Oliver Müller hat am Anfang das Beispiel der Mehrkonferenz genannt, die interkonfessionell ist, also wo alle christlichen Religionen willkommen sind. Und auch die Willow Creek Konferenz, zu der du noch eingeladen hast, wo die zwei Plätze frei sind, auch das ist überkonfessionell. Oder der TV-Sender Bibel TV ist auch überkonfessionell. Und das sind Dinge, wo ich denke, da bewegen wir uns als Christen in die richtige Richtung. Dass wir aufhören, übereinander zu urteilen, Zäune und Mauern aufzustellen, uns selber als die einzig Richtigen zu bezeichnen, sondern dass wir in den Dialog, in den Austausch treten und dass wir gemeinsam auf Gott schauen. Auf Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Dass wir uns erstmal nichts Böses unterstellen, wenn wir Unterschiede feststellen, sondern dass wir aufeinander zugehen und miteinander Reich Gottes bauen in dieser Welt. Und ich komme zur dritten Frage. Warum ließ Jesus sich taufen? Und was ist eigentlich der Unterschied zwischen der Taufe des Johannes und der Taufe im Auftrag Jesu? Jesus hat sich mit der Taufe des Johannes taufen lassen. Das war eine Taufe, ja, zur Umkehr, eine Taufe, wo Johannes aufgerufen hat, Buße zu tun und sein eigenes Leben zu ändern. Und Jesus hat mit dieser Taufe getan, was, so steht es im Text, Gott will, beziehungsweise was richtig ist, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Ich verstehe das als einen Schritt Jesu hinein in unsere Begrenztheit, in unsere Menschlichkeit, hinein in die Notwendigkeit für einen Menschen, getauft zu werden und die eigene Umkehr oder Buße durch die bewusste Entscheidung zur Taufe oder zum Glauben zu bestätigen. Jesus hätte es nicht nötig gehabt, aber er hat es getan, um uns ein Vorbild zu geben. Allerdings wird bei Jesu Taufe auch sehr schön deutlich, dass es eben nicht nur menschliches Handeln, sondern vor allem auch Gottes Handeln ist. Denn Gott sagt in der Taufe zu Jesus, du bist mein geliebter Sohn. Und damit schafft Jesus mit diesem Beispiel eine neue Gemeinschaft, die für jeden Menschen, der umkehrt, offen steht. Im Grunde beginnt damit auch dieser neue Bund, das Zeichen eines neuen Bundes. Die Liebe Gottes zu Jesus besteht aber nicht erst seit der Taufe, sondern schon seit seiner Zeugung. Und so ist das auch mit jedem Menschen. Gottes Liebe gilt jedem Menschen und nicht erst mit der Taufe. Jeder Mensch ist von Gott geliebt und in der Taufe wird das nochmal besiegelt. Jesus akzeptiert hier, wie ein sündiger Mensch getauft zu werden und macht damit die Taufe zu einem Merkmal des neuen Bundes, welches er dann später beim Missionsbefehl nochmal bestärkt, indem er den Auftrag gibt, alle Völker zu lehren und zu taufen auf den Namen des dreieinigen Gottes. Und das ist der Unterschied zur Taufe des Johannes. Das ist ein Novum, das Jesus Christus hier selber einsetzt. Er sagt selber, tauft die Menschen auf den Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist im Grunde genommen der Ursprung der Lehre über die Dreieinigkeit. Im Brief an die Philipper schreibt Paulus, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des anderen im Auge haben. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Jesus ist so demütig, obwohl er das Recht gehabt hätte, sich zu erheben, hat er es nicht getan. Und wir, die wir nicht das Recht haben, wir erheben uns. Lasst uns doch an dieser Stelle auch so demütig werden wie Jesus und uns einander unterordnen. Jesus ist und war demütig und er hat sich dem Gesetz der Taufe untergeordnet. Er hat sich nicht darüber hinweggehoben und gesagt, ich habe das nicht nötig, weil ich derjenige bin, der euch taufen wird mit dem Heiligen Geist. Wir sollten, wenn, dann nur ihm nacheifern und dieselbe Demut unseren Schwestern und Brüdern gegenüber an den Tag legen. Natürlich wollen wir lehren, was recht ist. Aber das heißt nicht, dass wir vorzeitig, vorschnell Menschen verurteilen ohne mit ihnen selbst gesprochen zu haben oder ohne uns mit dem Thema ganzheitlich auseinandergesetzt zu haben. Wir leben den Glauben an Jesus Christus vor und wir wollen so in der Gemeinde, aber auch außerhalb der Gemeinde dazu beitragen, dass Menschen zu einem lebendigen Glauben an den dreieinigen Gott finden und dass sie Gott als liebevollen und barmherzigen Vater kennenlernen, dass sie Jesus Christus als den vollmächtigen Retter und Erlöser kennenlernen und den Heiligen Geist als Tröster und Ratgeber Gottes. Das allein soll unser Ziel und Bestreben sein und Jesus Christus ist uns darin ein gutes Vorbild. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Auf ihn lasst uns schauen und ihm nachfolgen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.